Indessen war Franz in hysterischer Windeseile die Straße entlang gerannt, so schnell ihn seine Füße nur trugen. Mit diesem Fernsehaufruf wegen der kleinen Anna war ihm endgültig klar geworden, dass sein Cousin bestimmt nicht mehr länger die Füße stillhalten würde, sondern nun erst recht darauf bestehen würde, mit ihm zur Polizei zu gehen. Nur leider hätte er da nicht den Hauch einer Chance mehr, wenn er sich dazu bereit erklärt hätte. Jonas hatte ja keine Ahnung, mit welchem Gegner er es zu tun hatte. Keine Polizei der Welt konnte ihn davor beschützen und Jonas schon gleich gar nicht. Die in Köln hätten doch sofort mitbekommen, wenn er bei der Polizei gewesen wäre und hätten damit dann auch erfahren, dass er sich in Zwiesel aufhielt. Und das wäre mit Sicherheit sein sofortiges Ende gewesen. Sie hatten nämlich ganz einfach überall ihre Informanten und Auftragsmörder. Überhaupt war es von Anfang an ein Riesenfehler gewesen, Jonas damit reinzuziehen. Er konnte schließlich nichts dafür, dass er, Franz, rein zufällig Augenzeuge von Ungeheuerlichem geworden war. Ganz sicher suchten die Kerle schon die ganze Zeit nach ihm. Als er sich blöderweise versehentlich in der Tür geirrt hatte, war er damals völlig überstürzt und panisch davon gerannt und wäre beinahe auch noch mit Alexander zusammengestoßen, der ihn völlig verblüfft und ziemlich irritiert angeschaut hatte. Von Anfang an hatte er schließlich ganz genau gewusst, dass die dort alle ziemlichen Dreck am Stecken hatten und er hatte den Job trotzdem angenommen, weil sie ihn gut bezahlten. Zu gut für das bisschen Putzen. Das leicht verdiente und viele Geld hat ihn einfach zu sehr gelockt, als dass er sich mit irgendwelchen lästigen Skrupeln lange herumgeschlagen hätte. Also hatte er, wie gewünscht, einfach nur ganz fest die Augen zugedrückt und sich eingeredet, dass das mit ihm ja sowieso alles nichts zu tun hätte. Schließlich tat er selbst ja nun nichts Unrechtes. Er hatte lieber erst gar nicht wissen wollen, was für Geschäfte dort getätigt wurden. Und das hat er nun davon, dass er sich immer nur durchs Leben hatte mogeln wollen und niemals eine klare Haltung zu irgendwas bezogen hatte. Für alles, was man im Leben bekam, wurde irgendwann auch der Preis dafür eingefordert, den man dann ohne Wenn und Aber zu zahlen hatte. Da half dann kein Heulen oder Winseln mehr. Diese Begegnung mit Alexander auf dem Flur, als er, Franz, so entsetzt und erschrocken war und die Tatsache, dass er danach einfach so sang- und klanglos von seinem Posten verschwunden war, ganz sicher hatten sich die da alle längst schon ihren eigenen Reim darauf gemacht und der verhieß absolut nichts Gutes für ihn. Er hatte ganz einfach nicht mehr ruhig nachdenken können, sondern hatte in blanker Panik und absolutem Entsetzen über das, was er in diesem Zimmer zu sehen bekommen hatte, nur die Beine in die Hände genommen und war blindlings davongestürmt. Die ganzen vergangenen 2 Wochen war er nun Tag für Tag in der Nähe des Fensters in Jonas' Wohnung sitzen geblieben und hatte nur ständig nach draußen auf die Straße gestarrt, immer darauf gefasst, sie plötzlich zu sehen. Und heute war er sich eigentlich so sicher gewesen, Alexander bemerkt zu haben. Ihn hatte fast der Schlag getroffen, denn niemand von denen aus Köln wusste doch, dass er hier in Zwiesel einen Cousin hatte. Aber wahrscheinlich hatte er nur eine Fata Morgana gehabt, denn es war dann doch niemand bei ihm aufgetaucht. Jetzt stellte sich ihm nur die Frage, wohin er nun gehen sollte, wo er sich verstecken konnte und vor allem, wie er letztlich weitermachen sollte. Aber erst einmal musste er irgendwo unterkommen, um sich über seine nächsten Schritte überhaupt klar werden zu können. Bisher hatte ihn seine Angst ja so vollständig gelähmt, dass er nicht weiter als von Stunde zu Stunde hatte denken können. Er hatte einfach nur den Kopf in den Sand gesteckt und sich gewissermaßen totgestellt. Auf jeden Fall wollte er sich den Namen Anderlech merken, den der Fernsehsprecher vorhin erwähnt hatte. Man konnte doch nie wissen, was noch alles passieren würde. Vielleicht wäre ja sogar eine anonyme Information an diesen Kommissar auch eine Option. Er wusste nur zu gut, dass er abgrundtief feige gewesen war und dass nur deshalb die kleine Anna noch 2 Wochen lang diesem grausamen Martyrium ausgesetzt gewesen war, bis sie unbegreiflicherweise irgendjemand jetzt... Nur seine absolut unentschuldbare Feigheit hatte ihn davon abgehalten, dafür zu sorgen, dass das Kind endlich von seinen Qualen befreit wurde. Und selbst jetzt noch war er zu feige, zur Polizei zu gehen und alles zu erzählen, was er wusste, damit diese Bastarde endlich zur Verantwortung gezogen werden konnten. Trotzdem konnte er sich nicht im geringsten erklären, weshalb die kleine Anna ausgerechnet hier in Zwiesel jetzt als Leiche aufgetaucht war. Denn es war ja auf dem Bild deutlich zu erkennen gewesen, dass die Kleine ganz sicher tot sein musste. Zuletzt hatte er sie noch in Köln in diesem fürchterlichen Zimmer gesehen. Dieser widerliche Dreckskerl in seinem scheinheiligen Ornat, noch dazu hatte sie mit ihrem Namen angesprochen, während er sie... Daher hatte er überhaupt nur gewusst, dass sie Anna hieß. Wer aber hatte sie jetzt hierher gebracht? Und wer hatte sie dann umgebracht und warum? Musste er deshalb also auch befürchten, dass ihr Mörder hier irgendwo in der Gegend herumschlich und ihm selbst vielleicht schon gefährlich nahe war? Denn eigentlich konnte es ja nur einer von denen dort gewesen sein. Er musste einfach nur nachdenken. Aber zuerst einmal blieb die Frage, wohin er jetzt bloß gehen sollte. Er musste ja leider auch damit rechnen, dass nach ihm bereits gefahndet wurde, auch wenn er hoffte, dass es nicht so war. Es war ja immerhin denkbar, dass Jonas schon die Polizei informiert hatte. So loyal er sonst auch immer war, aber sich zum heimlichen Mitwisser eines Verbrechens zu machen? So grundanständig, wie Jonas immer war? Nein, auszuschließen war das nun leider wirklich nicht. Er konnte nur hoffen und beten, dass Jonas ihn vorhin endlich verstanden hatte, was die Polizei für ihn, Franz, bedeuten würde. Aber allein der Gedanke an die Möglichkeit, dass Jonas die Polizei bereits eingeschaltet haben könnte, ließ ihn vor innerem Entsetzen schon wieder erstarren. In eine Pension zu gehen oder sowas in der Art verbot sich da vorsichtshalber selbst redend. Vielleicht sollte er sich doch lieber in irgendeine möglichst einsam gelegene Waldhütte zurückziehen, falls es hier in der Umgebung überhaupt so etwas gab. Er zog sein Handy heraus, schaltete es ein und googelte nach Schutzhütten, alten Gehöften, bis sein Blick endlich auf eine Ferienanlage ganz in der Nähe der Stadt Zwiesel fiel. Lauter kleine, alleinstehende Hütten im Wald, nur 1-2 Kilometer entfernt. Vorsichtig schaute er sich nach allen Seiten hin um, aber keiner der Passanten beachtete ihn. Er schaltete sein Smartphone wieder aus und schob es in seine Jackentasche zurück. Dann machte er sich fest entschlossenen Schrittes auf den Weg. Seine Handylampe musste im Wald dann eben genügen, um sich dort einigermaßen zurechtfinden zu können. Und falls das nicht ausreichte, dann musste er halt im Freien kampieren, auch wenn das ungemütlich frisch werden würde. Aber alles war entschieden besser, als in der Stadt unter den vielen Menschen zu bleiben. Tage der Angst im Versteck. Franz hatte mittlerweile den so sehr herbeigesehnten Schutz in einem dieser leerstehenden kleinen Holzhäuschen mitten im Wald gefunden, das einsam und nur knappe 2 Kilometer von Zwiesel entfernt auf Feriengäste wartete. Trotz der nächtlichen Dunkelheit hatte er völlig problemlos eines dieser unbewohnten Häuschen gefunden, auch ganz ohne, dass er sein Handylicht dafür hätte einsetzen müssen. Im Gegenteil, dadurch, dass es finster war, hatte ihm auch gleich der Lichtschein in den Hütten verraten, ob sie bewohnt wurden oder nicht, und er war nicht Gefahr gelaufen, entdeckt zu werden. Der Waldweg war breit genug gewesen und irgendwann war dann der sehr schemenhafte Umriss einer dunklen Hütte aufgetaucht, die er durch die sehr lichtstehenden und dazu noch kaum belaubten Bäume im hellen Mondlicht gut hatte erkennen können. Nun konnte er einfach nur noch hoffen und beten, dass nicht ausgerechnet die nächsten Tage irgendwelche Touristen hier aufkreuzten. Aber dieses Risiko musste er wohl eingehen. Er hatte einfach keine wirkliche Alternative. Auto besaß er keines und per Anhalter oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, wäre eindeutig zu riskant gewesen. In jeder Person, der er dabei begegnen würde, witterte er mittlerweile seine Verfolger aus Köln. Seit 2 Tagen hielt er sich nun schon hier auf. Er hatte sich seitdem kaum in der Lage gesehen, sich groß zu bewegen und war nur antriebslos herumgelegen oder gesessen. All diese Tage und Nächte verbrachte er steif vor Angst in der Hütte. Er verließ sie nie und starrte, wie schon bei Jonas auch, hypnotisiert wie ein angstvolles Kaninchen, nur immer zum Fenster hinaus. Er verbrauchte alte, abgelaufene, grässlich muffig schmeckende Speisevorräte, die er von vorherigen Bewohnern noch in den Schränken fand, und schlief stets nur sehr kurz. Mittlerweile hatte er nicht einmal mehr eine Vorstellung, wie viele Tage er hier jetzt überhaupt schon hauste. Sein Aufenthalt bei Jonas kam ihm schon ewig lang hervor. Er aß sehr wenig, schaute Tag und Nacht nur zu den Bäumen hinaus, die ihm in der Dunkelheit, wie seine Verfolger auch, unsägliche Angst einjagten, weil sie dann lebendig zu werden schienen. Nachdem er noch an jenem Donnerstagabend so überstürzt aus Jonas' Wohnung geflüchtet war, zog Franz Samstagmorgen endlich wieder einmal sein Handy aus dem Rucksack heraus und musste zu seinem großen Ärger feststellen, dass der Akku inzwischen leer war und das Handy mausetot. Zuletzt hatte er es nach seiner Flucht vor Jonas benutzt gehabt und danach ausgeschaltet gleich wieder weggelegt, und die ganze Zeit hatte er es seitdem nicht mehr angeschaut. Deshalb hatte er auch gar nicht daran gedacht, es irgendwann einmal an den Strom zu hängen. Kein Wunder, denn auch schon vor seinem Davonlaufen, vor dem Drängen seines Cousins, doch zur Polizei zu gehen, hatte er es die ganzen beiden Wochen lang schließlich nicht in die Hand genommen. Ja, nicht ein einziges Mal hatte er es gar eingeschaltet gehabt. Durch das Einschalten jetzt hatte es den letzten Stromrest aufgebraucht. Er hängte das Ladekabel deshalb an die Steckdose und wartete. Wartete, wie er schon die ganze Zeit nichts anderes mehr getan hatte. Irgendwann später rief er dann Jonas an. Als sein Cousin sich meldete, sank ihm das Herz fast in die Hosentasche. Mühsam versuchte er, ihm auf seine Frage hin, wer dran wäre, zu antworten. »Jonas? Ich bin es, Franz. Nein, bitte hör zu. Ich habe keine Zeit. Ich wollte dir auch nur sagen, dass du niemanden, hörst du, wirklich niemanden sagen darfst, dass ich bei dir war. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann... Was? Was hast du getan? Der Polizei? Bist du irre, Mann? Wie, Fahndung? Was? Mein Bild im... Seit gestern Abend schon!« Kreidebleich ließ Franz das Handy sinken und unterbrach die Verbindung. Er starrte das Telefon an, ohne es jedoch wirklich zu sehen. Hektisch schob er es dann wieder in seine Tasche, ohne daran zu denken, es wieder auszuschalten. So benebelt fühlte er sich angesichts der neuen Dramatik in seinem Hirn. Das hatte die Gefahr, in der er schwebte, sich nun endgültig in einem solchen Maße zuspitzen lassen, dass er jetzt mit seinen Nerven völlig am Ende war. Sein Bild war doch tatsächlich schon vorgestern Abend in den Fernsehnachrichten gezeigt worden. Lieber Gott! Spätestens jetzt also wussten sie bestimmt schon, wo sie ihn zu suchen hatten. Seine Angst und Panik der vergangenen Wochen hatte sich inzwischen zu hysterischer Paranoia gesteigert und sie machte jeden klaren Gedanken schon im Ansatz zunichte. Irgendwann raffte er sich auf und holte steifbeinig aus seinem Rucksack einen Zettel und einen Stift. Er ging damit zu einem kleinen Sekretär, der neben dem Kamin stand, und begann zu schreiben. Nach einer kleinen Ewigkeit legte er den Kugelschreiber weg, faltete das Papier so klein wie möglich zusammen und sah sich suchend um. Sein unsteter Blick blieb plötzlich an einer kleinen Stehlampe hängen, die neben einem großen Sessel mitten im Raum stand und deren klobiger steinerner Fuß seine ganze Aufmerksamkeit fesselte. Er hob die Lampe an, legte das Papier auf den Boden und stellte sie wieder darauf. Dann legte er sich erschöpft und müde auf das schlichte Bett und überlegte noch angestrengt, ob ihm der Wanderer, der ihn vorhin von Weitem am Fenster stehen gesehen hatte, vielleicht gefährlich werden konnte. Mittlerweile sah er wirklich schon in allem und jedem seine Verfolger. Wenn das noch lange so weiterging, dann würde er gewiss bald komplett durchdrehen. Irgendwann verschwand auch die Sonne ganz allmählich am Horizont und die Dunkelheit legte sich langsam wieder über die Hütte, wie ein Mantel, der einen Menschen umhüllt und ihn angenehm und zuverlässig vor jeder Kälte und Nässe schützt. Aber ihm drückte sie schwer aufs Gemüt und ließ seine Panik mehr und mehr anwachsen. Sie war zu seinem größten Gegner geworden, denn mit ihr wurde auch sein tödlicher Feind übermächtig. Vielleicht sollte er doch besser gleich morgen früh von hier verschwinden. Ja, gewiss. Gleich morgen, wenn er aufwachte, würde er abhauen. Mitten in diesen Gedanken schlief Franz dann ein, ohne es zu bemerken. Irgendwann, er konnte noch gar nicht lange geschlafen haben, weckte ihn plötzlich ein winziges, knarzendes Geräusch und noch schlaftrunken drehte er den Kopf leicht zur Seite. Bevor er seine Augen noch richtig hätte öffnen können, bohrte sich ihm auch schon eine Kugel in die Schläfe und Franz war tot, ehe er auch nur den Pistolenknall hatte hören können. Die vierte Nacht in diesem Häuschen hatte er leider nicht mehr überlebt. Sein Albtraum war wahr geworden.